Ja, finde ich mega cool, die Idee, ehrlicherweise. Und nochmal einen Punkt zurück. Du sagtest gerade, häufig haben wir so dieses Thema, es wird so als Plug and Play verkauft. Richtig? Und das ist ja genau das, was ich vorhin auch damit meinte. Es reicht nicht, wir installieren diese Box. Und dann funktioniert das schon alles. Nein, das ist sozusagen vielleicht der letzte Teil davon oder der vorletzte Teil. Viel, viel, viel wichtiger ist, bevor wir ins Thema Remote Scanning wirklich dann einsteigen, zu sagen, hey, was wollen wir? Du hast es gerade angesprochen, haben wir einfache Untersuchungen, haben wir komplexe Untersuchungen, haben wir Randzeiten, whatever. Wichtiges Thema, hey, wollen wir irgendwie auch KM machen? Dann brauchen wir Elektromagneten, die das auch können, die das aus der Ferne sozusagen zulassen, gesteuert zu werden, die auch die Sicherheit gewährleisten, dass da keine Luft drin ist und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt, das ist also das Medizinische. Aber wir müssen auch den gesamten anderen Prozess anschauen, sozusagen von wie kommt, also wir hatten es vorhin schon, ja, wie kommt der Patient rein, wie läuft er durch die Praxis, wo zieht er sich um, wo wird die Nadel gelegt und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich dann schon etwas Größeres. Und natürlich ist mir schon klar, wir werden nicht immer auf der grünen Wiese eine neue Praxis nach irgendwie Remote Operation Standard quasi aufbauen können. Aber trotzdem ist es halt wichtig, dass, wenn man sich entscheidet, in diesen Bereich zu gehen, dass man eben auch schaut, hey, kann ich irgendwie baulich vielleicht in der Praxis doch nochmal ein bisschen was anpassen, wenn ich sowieso ein neues Gerät bekomme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remote Ready, deinem Podcast über Remote Operations im Gesundheitswesen. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, der mit mir unter anderem auch auf dem Röntgenkongress war. Ich spreche von Philipp Wittlinger von Proxima Healthcare. Philipp unterstützt medizinische Einrichtungen dabei, Strukturen, Prozesse und Abläufe nachhaltig zu verbessern, mit einem besonderen Fokus auf die Radiologie und Nuklearmedizin. Dementsprechend, Philipp, schön, dass du dabei bist. Und jetzt natürlich die erste Frage: Wie fandest du denn den Röntgenkongress?
Oh, Michael, das ist eine sehr, sehr gute, sehr, sehr spannende Frage. Ich fand den Röntgenkongress extrem spannend. Es waren drei wahnsinnig volle Tage. Ich fand es großartig, wie auf dem Klassentreffen viele alte Gesichter zu treffen. Gleichzeitig aber auch ganz viele neue Kontakte zu bekommen. Und jetzt so für mich als BWLer, muss ich sagen, fand ich so die Hersteller und die Aussteller dieses Jahr ganz spannend. Wir haben neue Gesichter gesehen, United Imaging beispielsweise, die jetzt das erste Mal auf einem, ja, großen deutschen Kongress waren. Sehr, sehr interessant. Und dann natürlich alles, was so in den Bereich Remote Scanning geht, Remote Operations und ja, halt so die Themen, wo wir beide uns schon seit einiger Zeit dazu unterhalten.
Jetzt können wir ja direkt einmal zu United gehen. Was da ja so besonders war, dass sie tatsächlich so alle KIs, die man sich so vorstellen kann, in ein System implementiert haben und dementsprechend, wenn das CT, MRT fertig ist, quasi schon ein fertiger Befund da ist. Und wenn man das so von außen betrachtet, glaube ich, verändert das auf BWLer-Sicht auch nochmal massiv alle Grenzen. Und ich glaube, grenzenlos war ja auch das, was das Thema war. Siehst du auch, dass ab jetzt noch grenzenloser wird in der Radiologie?
Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Im Grundsatz ja. Und wenn man mal so ein bisschen über die deutschen und europäischen Grenzen hinwegschaut, ja, wird die Radiologie sicherlich grenzenloser werden. Ich persönlich habe aber ein bisschen die Befürchtung, dass das in Deutschland sicherlich alles noch ein bisschen länger dauert. Ich finde in der Tat das unglaublich spannend, ne, dass wir jetzt einen Gerätehersteller haben, der ja die KI tief integriert in die Geräte, in die eigenen Prozesse. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, wie das vielleicht auch in Deutschland dann den Markt vielleicht doch noch mal ein bisschen verändert. Ja, nichtsdestotrotz wissen wir beide, das deutsche Gesundheitswesen ist in Teilen etwas träge. Aber ich bin gespannt, was kommt. Definitiv.
Jetzt höre ich mir raus, dass da noch ein bisschen skeptisch über bist, wie das auch angenommen wird. Wir sehen auf Prozessebene, dass wir ja jetzt gerade ganz andere Herausforderungen haben. Und ich glaube, dass es die Reizüberflutung vom Kongress runtergebrochen auf die Situation in den Praxen und dass wir erstmal die Prozesse allgemein klar kriegen müssen.
Ja,
War das
voll.
auch so dein Kern? Gesprächsthema.
Ja, voll. Vielleicht noch mal eins zurück. Ich will gar nicht sagen, dass ich skeptisch bin. Über kurz oder lang wird es kommen. Aber du hast es gerade ganz richtig gesagt. Wir haben heute eigentlich gar nicht so das große Thema im Bereich der digitalen Möglichkeiten der KI. Da gibt's schon ganz viel, insbesondere ja im Bereich Befundung und Auswertungsunterstützung für die Ärzte. Und da macht jetzt eben United nochmal einen riesen Satz nach vorne. Deswegen skeptisch, nein. Ich glaube nur einfach, dass es ein bisschen länger dauert, bis das so richtig umgesetzt wird, auch auf dem ganzen Markt insgesamt. Und da hast du jetzt gerade einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen. Wir haben ja in ganz vielen Praxen eher das Thema, dass sie halt ein neues Gerät irgendwo hinstellen. Es ist auch egal, ob das von United ist oder ob es irgendwie von den klassischen Etablierten ist, GE, Siemens, Philips, wie auch immer, Canon. Wir haben ja das Problem, die stellen ein neues Gerät irgendwo in die Praxis und verändern aber die Workflows nicht. Sie verändern das Setup der Praxis nicht, ja, und sind dann überrascht, dass ein neues Gerät irre viel Geld kostet, aber irgendwie gar nicht so richtig den großen Mehrwert oder den Benefit bietet, den sie sich vielleicht eigentlich mal ausgemalt haben. Und das ist ja genau das Thema. Wir müssen nicht nur das Gerät betrachten, sondern wir müssen letztendlich die gesamten Praxisprozesse betrachten. Und wenn wir dann eben auch in den Bereich Operations, Remote Operations gehen, ja, dann wird das Ganze natürlich noch wesentlich spannender, weil wir dann wirklich vom Eingang der Praxis bis der Patient verlässt die Praxis wirklich die Herausforderung letztendlich haben, die Prozesse wirklich mal komplett neu zu definieren. Und ich glaube, daran mangelt es aktuell noch ein bisschen in den Praxen.
Das ist jetzt ein wunderschöner Hattrick, den du mir jetzt vorgibst. Das Thema ist ja, wie sehen Prozesse heutzutage aus und wie sollen Prozesse in der Zukunft aussehen, beziehungsweise wo müssen wir hin? Wie sehen denn aktuell die Prozesse aus und in einer Praxis und wo müssen wir hinkommen?
Ja, also meiner Einschätzung nach, und du hast es ja vorhin angesprochen, ich bin eben der BWLer, ich habe da eine ganz andere Sicht als ein Arzt oder als MTRs oder als MFAs. Meiner Einschätzung nach ist es so, dass die Prozesse im Bereich der medizinischen Leistungserbringung schon relativ digital sind. Ganz vorne angefangen, die meisten Praxen oder wahrscheinlich alle Praxen haben inzwischen ein RIS und ein PACS, die wenigsten werden vermutlich heute noch Karteikarten führen. Also außerhalb der Radiologie gibt es zwar durchaus noch, in der Radiologie ist es mir ehrlicherweise nicht bekannt. Das heißt, da sind wir schon relativ gut aufgestellt. Wenn wir allerdings uns überlegen, wie kommt der Patient eigentlich in die Praxis und was macht er da dann, dann ist meine Einschätzung und das, was ich auch tatsächlich regelmäßig sehe, an der Anmeldung werden dann eben erstmal Fragebögen ausgeteilt. Der Patient ist nicht richtig vorbereitet auf die Untersuchung. Das heißt, es gibt schon mal einen Stau an der Anmeldung. Dann werden Papierbögen irgendwie zu Fuß durch die Praxis getragen. Das ist allesamt meiner Meinung nach schon noch so ein bisschen oldschool, ehrlicherweise. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Praxen hier ganz häufig das Potenzial gar nicht sehen. Vielleicht, weil sie auch gar nicht wissen, was es alles gibt. Oder ein anderes Beispiel ist der Bereich Telefonie. Wie viele Praxen haben noch ein Callcenter, wo, ja, keine Ahnung, viele Menschen sitzen? Große Praxen leisten sich das. Insgesamt sind die Praxen aber trotzdem grottenschlecht zu erreichen. Also ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich selber, Michael, du rufst beim Arzt an und musst irgendwie 20 Mal anrufen, bis du vielleicht mal irgendjemand erreichst. Oder im Zweifel ist dann schon Feierabend oder halt gerade Mittagspause. Ich frage mich immer, warum verwenden so wenig Praxen nicht einfach eine Telefon-KI, um erreichbar zu sein. Ja? Das sind jetzt Kleinigkeiten als einzelne Tools sozusagen, die aber der Praxis am Ende einfach einen riesigen Benefit geben und die insgesamt natürlich auf die gesamte Prozesslandschaft in der Praxis letztendlich einwirken.
Gab es denn auf der Messe auch Hersteller, die dich in dem Bereich dann fasziniert haben oder wo du dann festgestellt hast, okay, ich weiß nicht, wir sind jetzt im verflixten 7. Jahr. Inzwischen sind wir ja dann doch komplett compliant und wir sollten keine Probleme mehr haben.
Also auf dem Röko, muss ich zugeben, war der Fokus schon sehr stark auf dem Medizinischen. Kann ich auch nachvollziehen, es ist ja ein medizinischer oder ein Kongress für Mediziner letztendlich und für hauptsächlich medizinisches, für medizinische Mitarbeitende. Auf der DEMEA dagegen, die war vor, weiß nicht, 3 Wochen oder sowas, auch, genau, vor ein paar Wochen in Berlin. Da war das ein Tick anders. Das ist halt kein radiologiespezifischer Kongress, sondern der ist eben für das digitale Gesundheitswesen letztendlich. Und da hat man schon relativ viele smarte IT-KI-Lösungen fürs Gesundheitswesen gesehen. Also beispielsweise hast du da dann auch Anbieter, die so ein Self-Check-In-Portal anbieten, ja, so ähnlich. Ja, wir haben Flughafen, wo man einfach als Patient dann sozusagen an so ein Terminal geht, seine Karte einliest und der Prozess dann schon digital startet. Und ich muss gar nicht an der Anmeldung warten, bis jemand an der Anmeldung eben Zeit für mich hat. Das finde ich schon ziemlich smart und ziemlich cool. Und da hoffe ich auch, dass wir in der Radiologie da einfach in den nächsten, ja, hoffentlich in den nächsten Monaten, aber ehrlicherweise wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch wirklich nochmal ein ganzes Stück vorankommen. Ich weiß nicht, was deine Einschätzung ist, aber was ich immer wieder noch als Gefühl habe, ist, dass wir ein Problem haben, und zwar dahingehend, wir haben viele Insellösungen. Ja? Es gibt irgendwie ein Tool für den Kalender. Dann gibt es ein Tool, das kann ganz toll telefonieren. Dann haben wir ein Tool, das hat irgendwie so eine Online-Rezeption. Aber irgendwo fehlt mir häufig so zu dieses Rauskommen aus diesen Silo-Lösungen, ja, und das Kommunizieren zwischen den Tools. Ich weiß nicht, wie ist da deine Einschätzung dazu?
Ja, tatsächlich ähnlich. Ich habe tatsächlich schon einen Trend jetzt wahrgenommen, dass die Anbieter es auf dem Schirm haben, jedoch noch in alten Denkstrukturen arbeiten. Also was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt im Bereich Remote Operation eben ganz explizit eingehen, haben wir ja eine ganz klare Rollentrennung zwischen Local Operator und Remote Operator. Und da hinsichtlich zum Beispiel der Dokumentation funktioniert noch nicht, weil man das eben noch nicht klar hat. Also das heißt, man hat eben immer noch immer Teillösungen, die sehr gut funktionieren, aber noch nicht richtig miteinander sprechen. Und
ja, absolut.
Ich glaube, das ist eben so dieses Kernproblem, warum wir noch nicht da sind, wo wir sein könnten. Es gibt einen Anbieter, der mich sehr überrascht hat und der, glaube ich, den Markt jetzt sehr, sehr doll aufmischen möchte. Da ich jetzt keine richtige Werbung dafür machen möchte, ja, bleibt es erstmal so. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt ja doch deutlich weiter sind. Und wenn wir es möchten, könnten wir tatsächlich auch diesen kompletten Anmeldeprozess digital inklusive KI, inklusive Versand von Bögen und allem drum und dran eben haben. Und ich habe jetzt in dem Zuge von Cinify den Podcast gehört, Cinify Connect, wer ihn noch nicht kennt, sehr spannend. Und die hatten sich ja zum Ziel gemacht, alle Anbieter quasi zu vernetzen und daraus die Daten zu ziehen. Und die kommunizieren halt genau das Problem und sagen auch eben, da diese Daten überhaupt zu bekommen, zu ziehen, ist so unglaublich schwierig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist eben auch gerade dieser Painpoint, dass es so viele Anbieter gibt, so individuell, aber dieses Sprechen untereinander eben auch noch nicht da ist. Und das ist eben, oder das sollte eben das Ziel sein, dass wenn wir jetzt remote arbeiten, und damit meine ich jetzt auch nur, dass wir die Scanner-Tätigkeit verschieben, dass eben diese Person, damit er nicht mehr laufen muss, muss eben alle Informationen da haben, digital. Und allein daran scheitern wir schon und haben noch nicht erkannt, dass eben Remote Scanning mit einer Prozessoptimierung eine Anmeldung eben startet. Und das ist eben diese prekäre Situation, die ich gerade sehe.
Ehrlich, voll unterschreiben. Ja, genau so ist es.
Jetzt gehen wir aber weiter von der Anmeldung zu der Technik und zu den Workflows. Ich habe ganz häufig, als ich bei dir war, die Thematik gehört, warum machen wir das denn? Das lohnt sich doch überhaupt gar nicht. Wir dürfen doch nur, ich sag jetzt mal, 1000 Untersuchungen abrechnen und so weiter. Ich weiß, du kannst es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Magst du dennoch noch einmal darauf eingehen, wie du das so siehst?
Ja, guter Punkt. Tatsächlich ist es so, Remote Scanning, also ich sage jetzt extra Remote Scanning, einfach um diesen Bereich jetzt auf das reine Scannen zu konzentrieren. Das kann für einzelne Praxen tatsächlich ein Gamechanger sein. Und es kann auch Praxen geben, wo wir sagen, rein monetär betrachtet, bringt uns das gar nicht so wahnsinnig viel. Auf der Einnahmenseite wohlgemerkt. Ja, auf der Kostenseite kann es durchaus anders aussehen. Aber bleiben wir bei der Einnahmenseite. Mal angenommen, ich habe eine Praxis, die ihr KV-Budget schon komplett ausreizt und es vielleicht auch regelmäßig deutlich überschreitet, schon in der Abstaffelung drin ist und keine Privatpatienten hat oder nur ganz wenig Privatpatienten hat und da auch kein Steigerungspotenzial sieht, dann wird das Thema Remote Scanning auf der Einnahmenseite klar relativ wenig, vielleicht auch nichts bringen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, es bringt gar nichts, denn auch in der Vergangenheit haben wir immer wieder gesehen, die Praxen, die regelmäßig mehr Leistungen angeboten haben, also das Budget, das Kassenbudget sozusagen immer etwas überfüllt haben, die haben auch in der Vergangenheit in der Regel bei Veränderungen in der Honorarverteilung gewonnen. Wenn wir jetzt aber eine Praxis haben, die sagen, hey, wir schaffen es gar nicht, unser Budget richtig auszureizen oder wir haben ein Problem, die Randzeiten abzudecken, weil wir zu wenig Mitarbeitende haben etc. pp., dann würde ich sagen, hey, schaut euch das Thema definitiv an. Ihr könnt dadurch sehr wohl sowohl auf der Einnahmenseite als auch auf der Kostenseite durchaus positive Effekte haben. Aber, also long story short, man muss sich die Situation der Praxis immer angucken. Und natürlich will keine Praxis ihre Leistung sozusagen verschenken. Mir ist durchaus bewusst, es ist im Gesundheitswesen bis zu einem gewissen Grad so, dass die Ärzte ihre Leistung in Anführungszeichen verschenken, weil es halt nicht von der KV oder von den Krankenkassen letztendlich richtig vergütet wird. Aber man kann weder pauschal sagen, es bringt nichts, und man kann auch nicht pauschal sagen, das wird eure Praxis sozusagen sanieren. Insgesamt würde ich aber sagen, es lohnt sich immer, das Thema doch ein bisschen genauer anzuschauen. Und dazu gehört dann aber eben auf der einen Seite zu schauen, hey, wo stehen wir eigentlich einnahmeseitig? Gibt es da Wachstumsmöglichkeiten? Und auf der anderen Seite sich dann im zweiten Step aber natürlich auch so ein bisschen die Kostenseite anzuschauen. Können wir durch modernere Prozesse beispielsweise Kosten reduzieren? Und wenn ich sie nicht reduzieren kann, kann ich zumindest insgesamt effizienter werden, ne? Dass ich in der gleichen Arbeitszeit zum Beispiel einfach mehr Patienten untersuche und ja, sozusagen jetzt nicht irgendwie zwingend 24/7 in Anführungszeichen arbeiten muss. Also man muss es sich einfach genau angucken, aber es lohnt sich definitiv, einen Blick drauf zu werfen.
Möchte ich ja noch einmal darauf einwerfen, Remote Scanning ist ja halt nur ein Oberbegriff. Und wenn man ehrlich ist, geht es ja um sehr, sehr viel mehr, sondern um eine klare Rollenaufteilung und auch da eben die Fachkräftethematik aufzuschlüsseln. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Fachkräfte mehr brauchen, sondern dass wir eben die Rollen klarer haben und dadurch eben die Patientensicherheit und die Untersuchungsqualität dennoch steigern. Und da sehe ich eben schon einen riesen Vorteil, eben zu sagen, wir schaffen es, Local Operator, also Hilfspersonal einzustellen und dadurch eben diese Versorgung, also die internen Ressourcen noch klarer und noch schneller aufzuschlüsseln. Und wenn wir das eben schaffen, dann können wir eben dadurch schon sehr, sehr viel operativ eben auch schaffen. Und ich glaube, das ist so der Key Benefit, den man in diesem Bereich Remote Operations halt hat.
Ja, voll. Also deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen uns immer mehrere Baustellen sozusagen in der Praxis anschauen. Die Umsatzseite ist eins. Ja. Das kann positiv sein, das kann aber auch wenig oder keinen Effekt haben. Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Die Rollen in der Praxis müssen viel, viel klarer werden. Und ich glaube, daran scheitern wir heute ehrlicherweise noch, weil wir reden immer manche reden irgendwie von einem Local Operator, manche von einem Patientenmanager, dann gibt es irgendwie noch x andere Begriffe. Ich habe so das Gefühl, wir reden teilweise über die gleichen Dinge, teilweise über völlig unterschiedliche Dinge und am Ende weiß eigentlich keiner so ganz richtig, okay, was haben wir denn jetzt gerade eigentlich gemeint? Also das ist also vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sich das auch nochmal anschauen muss. Und ich würde eins vielleicht sogar anders sehen. Du hast gerade gesagt, wir müssen sagen, für die Praxis brauchen wir dann so Hilfskräfte. Ich weiß, was du damit meinst, aber diese Hilfskraft, in Anführungszeichen, ist ja eine Person, die hat unglaublich viel Verantwortung in der Praxis. Und ich sehe es genau wie du. Wir haben die Chance, durch Remote Operations, jetzt nenne ich es wieder ein bisschen allgemeiner, eine viel bessere Qualität am Gerät zu bekommen, weil derjenige, der sich eben um die Untersuchung kümmert, der kümmert sich auch nur um die Untersuchung, ja. Also der macht das Klassische, er drückt die Knöpfe und stellt ein, etc. pp. Die Person vor Ort muss sich aber eben sehr, sehr intensiv um den Patient kümmern, ja. Die muss checken, hey, hat er noch Metall am Körper, bevor ins MR reinläuft. Die muss ihm im Zweifel gut zureden, wenn er irgendwo Angst hat, ja. Und von daher ist es gar keine Hilfstätigkeit, sondern es ist eine ganz entscheidende Tätigkeit, dass die Prozesse in der Praxis eben vor Ort auch smooth ablaufen. Denn sonst haben wir, also wir müssen einfach nur mal aufpassen, dass wir keine Flaschenhälse sozusagen kreieren. Weil nur wenn wir jetzt zum Beispiel einen super coolen MTR haben oder eine MTR haben, die Remotes kennt und es mega schnell macht und vielleicht sogar 2 oder 3 Geräte parallel steuern kann. Wenn ich aber vor Ort Mitarbeitende habe, die einfach die Prozesse gar nicht genau können, die nicht genau wissen, was muss ich machen, die vielleicht auch mit den Spulen irgendwie unsicher sind, dann wird das ganze System gar nicht funktionieren. Das heißt, also wir haben echt so einen, ich kann zwar den Begriff nicht mehr hören, aber so einen ganzheitlichen Ansatz, den wir betrachten müssen, weil wir wirklich einfach alles betrachten müssen und jede Person, die in diesem Konstrukt mitarbeitet, hat ihre ganz spezifischen Aufgaben und muss die auch wirklich können und muss genau wissen, was sie zu tun hat.
Genau. Und früher, also wo ich sehr viel auch am CT war, und CT ist ja deutlich dynamischer gewesen als das MRT so vor 10 Jahren. Deswegen habe ich das CT auch sehr gern bearbeitet und gefahren. Und die hohe Kunst war eben, alles zu koordinieren auf der einen Ebene, welche Patienten sollen jetzt kommen, dann eben Untersuchungen durchzuführen, umlagern. Das heißt, man hatte eben sehr viel Workload auf eine Person. So, das heißt, man muss eben irgendwie schaffen, das Chaos zu bändigen, was eben in der Tagesroutine da so eintrudelt. Und ich glaube, das ist eben dieser Core-Benefit, dass man eben sagt, nur auf Untersuchungsqualität und Sicherheit eben das Ding fokussiert, dann heißt es eben, der Patient und auch der Arzt, also der Patient fühlt sich sicherer, aber gleichzeitig bekommt der Arzt auch eine deutlich bessere Untersuchungsqualität, weil er sich darauf eben fokussieren kann. Und wenn ich eben weiß, also ich weiß, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn Kollege X da war, wusstest du, der Tag, da kann nichts schief gehen. So, und diese Kernkompetenz bündel ich eben direkt an 1, 2 Geräte, weil ich eben weiß, diese Person ist einfach top. So, und das heißt, ich kann meine Experten eben viel besser einteilen. Und jetzt brauche ich eben auch noch diese Experten am Patienten, die ihn abholen, die freundlich sind, wo der Patient sich direkt wohlfühlt, sicher fühlt und dann auch mit der richtigen Fragetechnik eben herausfindet, wo drückt der Schuh denn wirklich. So, und ich glaube, das ist eben so dieses Core-Benefit auf allen Ebenen, wo wir gar nicht mehr darüber sprechen müssen, warum wir es eigentlich machen. Und da komme ich eigentlich zu meiner nächsten Grundsatzdiskussion, die ich gerne mit dir führen möchte. Und zwar, also früher habe ich noch in der Schule mit meinem SMS unter, also alle Zahlen gekannt, wusste, wie häufig muss ich da draufdrücken. Und die SMS mit 160 Zeilen hat wunderbar funktioniert. So, jetzt heutzutage ist eben, ich weiß nicht, Whisper und KI-Assistenten einfach voll implementiert und ich diskutiere darüber nicht mehr. Jetzt ist meine Frage eigentlich an dich, warum diskutieren wir eigentlich noch so viel über Remote Scanning oder Remote Operation? Ist es nicht jetzt mehr so, dass wenn wir ein Gerät kaufen, ist es State of the Art?
Gute Frage. Warum ist es so? Ich persönlich glaube, dass in dem Bereich häufig das Wissen noch nicht so richtig vorhanden ist. Das war auch so ein bisschen mein Eindruck auf dem Röko, ehrlicherweise. Wir haben so eine, ich nenne es jetzt mal positiv, und ich meine es wirklich positiv, so eine Bubble, die sich extremst intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich erinnere mich an unser Abendessen, wo ich auch noch mal ein paar neue Leute kennengelernt habe. Es war eher inspirierend für mich, ehrlicherweise. Und gleichzeitig spricht man dann mit, sagen wir mal, mit jüngeren MTR-SchülerInnen oder auch mit Altgedienten, die haben im Zweifel davon noch nie irgendwas gehört. Also ich glaube, das ist ein Problem, ne, dass das in der breiten Masse tatsächlich noch gar nicht so richtig angekommen ist. Und dann ist es halt so, ganz viel geht ja am Ende auch über den Arzt oder über die Inhaber oder vielleicht auch über das Praxismanagement. Und wenn da eben Leute drin sitzen, die das Thema Remote Scanning noch nie im Leben gehört haben oder sich vielleicht auch noch nicht, vielleicht haben sie es gehört, aber sich einfach noch nicht damit beschäftigt, ja, dann fehlt am Ende einfach A, das Wissen und ab einem gewissen Grad sicherlich auch die Akzeptanz. Also was ich beispielsweise schon gehört habe, vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen, ist halt, dass man Remote Scanning jetzt sozusagen in der Praxis eingeführt hat. Ja, man hat da irgendwie so eine Box hingestellt, die IT-Stecker irgendwie angeschlossen und hat dann irgendwo zu Hause bei einer Mitarbeitenden, was weiß ich, so eine Arbeitsstation aufgestellt und hat gesagt, hey, prima, jetzt haben wir ja alles und jetzt können wir Remote Scanning machen. Ja, wir haben quasi alles, also wir haben das Technische. Die technische Voraussetzung haben wir geschafft. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen dem, was wir tatsächlich brauchen. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, wir müssen eigentlich die gesamten Prozesse uns wirklich anschauen und diesem ganz kleinen Ding die technische Voraussetzung zu schaffen. Ja. Manche Praxen haben diese Voraussetzung geschafft, können da einen Haken dran machen, aber es funktioniert einfach nicht richtig, weil wir hatten es vorhin, die Anmeldeprozesse einfach nicht digital sind. Ja, die Daten kommen dann nicht zu demjenigen, der das MRT remote bedient. Oder es ist einfach alles wahnsinnig langsam. Und dann scheitert es meiner Meinung nach so ein bisschen an der internen Akzeptanz. Ja, die probieren das dann so eine Woche oder vielleicht auch zwei oder meinetwegen auch vier Wochen, stellen fest, ja, technisch funktioniert es, aber so richtig gut halt nicht. Und dann ist das Kind eigentlich auch schon in den Brunnen gefallen, weil dann ist irgendwie keiner richtig glücklich, weder der Arzt noch die MTR, noch diejenigen, die das Produkt irgendwie verkauft haben. Und es wird halt einfach wieder eingestampft. Das sehe ich tatsächlich regelmäßig und das ist schade. Aber es ist am Ende meiner Meinung nach halt auch einfach ein Kommunikationsproblem. Ja, man hat das Produkt am Anfang, glaube ich, zu sehr darauf ausgerichtet, dass man sagt, mit Remote Scanning können wir, keine Ahnung, 50% Personalkosten einsparen und wir können 50, also in Anführungszeichen 50% der Mitarbeiter irgendwie rauswerfen. Das ist ja ganz wunderbar. Die Realität ist ja ehrlicherweise eine andere. Aber wenn sowas mal kommuniziert wurde, ja, steht das halt im Raum und dass dann die Mitarbeitenden in der Praxis das Thema Remote Scanning vielleicht auch nicht so richtig toll finden, das kann ich durchaus nachvollziehen.
Und wie würdest du es besser machen?
Ich glaube, ich würde erstmal damit anfangen, die Begrifflichkeiten richtig zu erklären. Und auch noch, also, was sind Remote Operator, was sind Local Operator, was sind die Aufgaben da? Wie ist auch die Abgrenzung zu dem, was wir heute machen? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was würde ich noch machen? Ja, ich würde die Teams vor Ort viel früher und viel stärker mit einbinden, weil die haben oft auch echt gute Ideen, ja, wie man was umsetzen kann. Weil wir reden ja nicht nur davon, wir brauchen irgendjemand, der zu Hause sitzt oder im Ausland sitzt und das Gerät bedient, sondern wir müssen ja sozusagen den gesamten Prozess in der Praxis anpassen, wenn wir es wirklich machen wollen und wirklich das ganze Thema erfolgreich bedienen wollen. Also müssen wir auch alle, die damit beteiligt sind, möglichst frühzeitig mit einbinden und halt wirklich darauf verzichten zu sagen oder den Eindruck zu erwecken, mit dieser neuen Technik können wir jetzt irgendwie x% Personalkosten einsparen. Dass das am Ende vielleicht so kommt, das mag schon sein. Aber wenn die Mitarbeitenden dann eben das Gefühl haben, da wird eine neue Technik eingeführt, um sozusagen Stellen zu kürzen, ja, dann wird es nicht erfolgreich sein. Am Ende ist es vielleicht so, dass die Leute, die wir haben, die werden halt ganz andere Aufgaben vielleicht machen müssen in der Praxis und dann vielleicht auch wieder viel mehr aufgehen, weil sie mehr Zeit für wesentliche Dinge haben und keine Zeit mehr verschwenden müssen mit irgendwelchen administrativen Quatsch oder sowas. Das ist meine Einschätzung.
Ja, ich glaube, das Thema ist so unglaublich groß gefächert. Und auch da müssen wir dann eben schon anfangen. Die Debatte hatte ich jetzt mit Kollegen geführt. Wie ist es mit internem Personal und wie ist es mit externem Personal? Inzwischen bin ich der Meinung, dass man immer mit externem Personal starten sollte, weil das so viel einfacher ist. Es macht, also am Ende ist es natürlich Hybrid, so, aber es ist deutlich leichter, mit externen zu starten, die Erfahrung haben, als das Rad von ganz vorne zu erfinden und dann eben immer in die Grundängste der Leute mitzugehen und dann eben zu sagen, pass auf, hier, ich weiß nicht, Person X macht das schon seit 5 Jahren.
Absolut.
Die hat alles erlebt und schau doch jetzt einfach mal genau drauf. So, und lass dich einfach an die Hand nehmen, der unterstützt dich dabei. Und dann führen wir halt nicht irgendwelche willkürlichen Debatten und Diskussionen. Und auch das ist sehr spannend. Wenn wir mit externen arbeiten, in Anführungszeichen, bleiben viele Prozesse unberührt, weil er ja ganz anders weisungsgebunden ist. Und wenn ich dann einen externen sage, der supportiv arbeitet, fahr mir jetzt ein Knie, fahr mir jetzt, ich weiß nicht, ein Herz oder whatever, dann sind die Dinge ganz anders geregelt, wie wenn ich jetzt internes Personal komplett von der Basis aus auf die neue Prozessstruktur eben anpassen muss.
Ja, absolut. Genauso ist es. Also würde ich genauso machen. Und ein Punkt, den haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht angesprochen. Man kann ja auch Remote Scanning dazu ganz hervorragend nutzen, auch interne Mitarbeitende weiterzubilden und zu schulen. Ja. Dann habe ich nämlich sozusagen einen Remote Operator, der super Expertise im Bereich, keine Ahnung, sagen wir mal Prostata oder sowas hat. Ja. Und ich habe die aber vielleicht intern in der Praxis nicht. Und dann kann ich das natürlich schon auch nutzen, quasi die Technologien, die ich einfach brauche, um die Untersuchung richtig zu fahren, eben remote auch zu lernen. Ja. Also auch das ist ein Punkt, den sollte man auch nicht unterschätzen. Also das ganze Thema ist einfach extrem breit, extrem weit gefächert und es bietet insgesamt meiner Meinung nach viel, viel, viel mehr Chancen als Risiken.
Genau, also das ist eben die spannende Thematik. Also Remote Scanning kommt halt aus dem Remote Scanning kommt aus dem Krankenhaus und da wurde es eben zum ersten Mal umgesetzt. Und jetzt gibt es den Münchner Standard vom Thomas erstellt und der bezieht sich eben auf ein ganz klares Krankenhaus-Setting. Und was wir jetzt eben nicht gemacht hatten, ist eben zu sagen, wie funktioniert es in einem MVZ-Setting? Und Remote Scanning, also richtiges Remote Scanning sind 20% und 80% ist eben was ganz anderes. Also wie einarbeite ich Leute ein? Wie mache ich vielleicht eine Pausenablösung? Wie funktioniert Training? Wie funktioniert Applikation übergreifend? Und. Da sind so viele Facetten. Und ich glaube, früher vor so, ich weiß nicht, 2000, um die 2010 rum, falsch, da muss gecuttet werden, 2020 war Remote Scanning schwarz und weiß und es gab kein Bunt. So, und erst jetzt fangen wir eben an, diesen bunten Strauß zu definieren und zu sagen, das können wir ja machen. Und wenn wir jetzt einen Cardio-MR fahren, das hat ja riesige Vorteile, wenn wir es remote machen und da wirklich Experten dran haben. Und der Arzt könnte sich ja auch direkt auf das Gerät aufschalten. Und es passiert jetzt einfach so viel. Und jetzt ist es nur noch eben dazu sensibilisieren und sagen, wir sprechen jetzt über Grundsätze. Wir haben es zu komplex gemacht, sondern, ich weiß nicht, jetzt muss ich einmal auf Siemens schießen. Bei Siemens, die Remote-Schnittstelle ist ja einfach kostenlos dabei, wenn ich mir ein Gerät neu kaufe und ich muss noch nicht mal Geld dafür bezahlen. So, und wenn ich jetzt einen PC benutze und da zwei Bildsignale von MRT-Scannern draufschiebe, wohlmerkt, was jetzt keine Kosten verursacht, und dann kann ich zwei Geräte von einem PC aus bedienen. Ich brauche noch nicht mal mehr irgendwelche Kabel verlegen oder sonst was. Eine ganz normale interne Schnittstelle. So, ja. Das wurde ignoriert.
Absolut. Also sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir haben immer so ein Problem, wenn Dinge aus dem Krankenhaus sozusagen 1:1 ins ambulante Setting überführt werden sollen. Ich bin jetzt nicht der große Krankenhausexperte. Ich beschäftige mich da schlicht und ergreifend viel zu wenig damit. Was ich aber weiß, ist, dass die Anforderungen im Krankenhaus ganz andere sind. Jeder, der mal irgendwo im Krankenhaus war und auf einen MR-Termin gewartet hat oder auf einen CT-Termin oder auf einen Röntgen-Termin, weil er eben stationär dort war, weiß, er ist vielleicht auf 11 Uhr terminiert und kommt dann irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal um 12.30 Uhr dran. Ja, weil im Krankenhaus dauert halt einfach vieles, nicht immer, ich will es auch nicht pauschalisieren, aber vieles dauert halt einfach länger. Aufgrund ganz verschiedener Probleme oder Herausforderungen. Und im ambulanten Setting haben wir halt einfach den Punkt, wir müssen möglichst effizient arbeiten und wir müssen möglichst schnell arbeiten. Wir können es uns in der Regel nicht leisten, irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten für eine einfache MR-Aufnahme zu blocken. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen, Dinge aus dem Krankenhaus übernehmen, ist grundsätzlich eine gute Idee, weil es ist dann sozusagen ein etabliertes Verfahren. Es muss aber eben auf die Besonderheiten im ambulanten Gesundheitswesen angepasst werden. Und in der Tat ist es vielleicht auch so, dass das am Anfang ein bisschen vielleicht verschlafen wurde und man einfach gesagt hat, ja, das funktioniert ja, wir machen das jetzt einfach. Ja, aber umso wichtiger ist es, dass wir uns eben jetzt damit beschäftigen, okay, was müssen wir eigentlich tun, dass es in einem ambulanten Setting wirklich gut funktioniert? Und wenn wir das Ganze mal noch ein bisschen weiter spinnen, wir haben ja nicht nur die Radiologie, wir haben ja eigentlich auch noch die Nuklearmedizin. Wir haben vielleicht ja sogar noch die Strahlentherapie. Und dann haben wir, wenn wir es noch größer denken, haben wir vielleicht sogar noch die Orthopäden, die irgendwo ihr eigenes MRT haben. Aber MRT ist jetzt nicht deren Steckenpferd.
Ultraschall haben natürlich.
Ach ja, genau, Ultraschall haben wir auch noch. So ein Ding irgendwie, keiner will Ultraschall machen. Aber irgendwo ist es doch total relevant. Und von daher, also je größer man es sieht, umso spannender wird es und umso mehr bin ich davon überzeugt, ja, dass wir mit diesem großen Thema, du hast es vorhin gesagt, ja, es ist ein ganz großer Unterblumenstrauß eigentlich, den wir vielleicht noch gar nicht so richtig greifen können. Also wir sehen immer so einzelne Elemente, irgendwie so eine Rose und eine Nelke und dann ist da noch, keine Ahnung, ein Grünzeug mit drin. Aber das Ganze ist noch viel größer. Ja, wir müssen es, glaube ich, einfach so aus der Ferne quasi nochmal betrachten und dann in die einzelnen Punkte sozusagen so reinzoomen oder so. Ja, also ich habe da so ein Bild im Kopf. Und ich glaube, wir stehen jetzt tatsächlich am Anfang, nicht bei null, vielleicht irgendwo bei 10 von 100 oder sowas könnte ich mir vorstellen, weil viele Dinge gibt's, Insellösungen gibt's, aber das Große und Ganze, das gibt's meiner Meinung nach halt noch nicht. Und ja, da kommt dann schon noch einiges an Arbeit auf uns zu, aber ich habe es vorhin schon gesagt, es bietet am Ende einfach wahnsinnig viele Chancen und meiner Meinung nach eigentlich keine Risiken, es wenigstens mal auszuprobieren.
Das ist schon fast ein wunderschönes Abschlussplädoyer. Jetzt möchte ich aber dich dennoch einmal nach Dubai entführen. Und ich habe die ganze Zeit von deinem Ultraschallroboter, ich bin immer noch vom Ultraschallroboter inspiriert.
Ja.
Magst du einmal erzählen, was da schon präsentiert wurde?
Ja, gerne. Also ich war im Frühjahr, im Februar meine ich, in Dubai auf der World Health Expo. Ich kann übrigens jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Das ist irre. Also da sieht man sozusagen das Gesundheitswesen der Zukunft, also der deutschen Zukunft wohlgemerkt. Im Ausland sind viele Dinge halt einfach schon ein ganzes Stück weiter. Und tatsächlich gab es da einen Hersteller, ich weiß aber den Namen leider nicht mehr. Ich habe auch ein Bild davon gemacht. So eine Art Ultraschallroboter. Ja, das ist so ein Roboterarm, wo so ein Ultraschallkopf dran ist, der dann eben den Ultraschall ausführt, vollautomatisch sozusagen. Und es gab noch einen anderen Hersteller, es war auch so ein Ultraschall-Roboterarm, der war jetzt spezialisiert irgendwie auf die Halsweichteile oder irgend sowas. Da ging es dann so um Schlafapnoe und so Zeugs. Und das Produkt oder dieses Gerät hat dann den Ultraschall gemacht und es wurde auch gleichzeitig irgendwie alles automatisch vermessen und der Arzt hat sozusagen direkt die Ergebnisse bekommen. Und gerade das Thema Ultraschall ist ja eins, nicht nur in der Radiologie, also die wenigsten Radiologen mögen wirklich noch Ultraschall machen, weil es ist zeitintensiv, ich muss als Arzt direkt am Patient sein, ich kriege verhältnismäßig wenig Geld dafür. Wenn man sich jetzt aber überlegt, wo Ultraschall sonst noch angewendet wird, ja, die Hausärzte, also die Allgemeinmediziner, auch die anderen Fachbereiche, die Gynäkologen, da gibt's ja noch. Ultraschall ist einfach in der Medizin nicht wegzudenken. Und ich glaube, dass der, wieder auf die Radiologie zurück, dass Ultraschall ja viel zu stiefmütterlich behandelt wird. Aber das ist jetzt meine Einschätzung als Nichtmediziner. Nichtsdestotrotz, wenn wir diese neuen Technologien heute auf dem Markt schon haben und die eben vielleicht auch in Deutschland oder in Europa einführen können, kann ich mir schon auch vorstellen, dass eben gewisse Dinge, wo heute die Praxis keine Lust drauf hat, ich sage das bewusst, keine Lust drauf, weil der Arzt keine Lust hat, sich quasi intensiv mit dem Patienten zu beschäftigen und seine Arztzeit für relativ wenig Geld direkt am Patienten zu verplempern, in Anführungszeichen, dass wenn wir neue Technologien haben, dass sich das dann durchaus auch ändert. Weil wenn ich es als Arzt nicht mehr selber machen muss, sondern sozusagen ein Roboter mir das unterstützt und die Aufnahme macht, ja, es ist doch mega. Und für uns fehlt das alles noch so ein bisschen nach Science Fiction, aber es gibt's halt schon.
Das ist ja gar nicht.
Genau, es ist keine Science Fiction, sondern das ist schon Realität. Und da hoffe ich tatsächlich auch, dass wir das halt auch in Deutschland ja relativ schnell aufbekommen. Problematisch wird wahrscheinlich wie immer so ein bisschen die Bezahlung. Ne? Ist es eine abrechenbare Kassenleistung? Wird es dafür eine Abrechnungsziffer geben? Ist es für Privatpatienten überhaupt abrechenbar oder für Selbstzahler? Oder gibt es quasi gar keine Zulassung dafür? Deswegen, ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig, dass das alles relativ kurzfristig kommt. Aber mittelfristig, wenn wir den Anschluss an die Weltspitze nicht verlieren wollen, kommen wir gar nicht drum rum, solche Themen eben auch in Deutschland anzugehen.
Beziehungsweise allgemein ist das Thema ja super, super spannend. Wenn wir jetzt einfach schauen, was der Markt hergibt und was schon da ist. Also in Wien wurde ja schon die erste Remote-Ultraschall-Lösung angeboten. Und wenn man das eben koppelt mit den handytauglichen Ultraschallgeräten von den, also ich kenne jetzt zwei Anbieter, die das haben, und man dann jetzt einfach nur ein bisschen rumspinnt und sagt, pass auf, das Ding kann ich ja auch einer schwangeren Frau nach Hause schicken, die jetzt gerade nicht so 100% compliant ist und eine Risikoschwangerschaft ist, dann kann der Gynäkologe, die Gynäkologin eben von zu Hause auch jederzeit eben also einen Ultraschall auf die Thematik schauen. Und dann kommen wir zu der nächsten Lösung. Es gibt ja jetzt auch einen Anbieter, der sagt dir halt den Ultraschallkopf 10 Grad kranial, kaudial, whatever. Und gibt dir über Videosignale eben an, wie du es halten musst. Und ab dem Zeitpunkt sind wir dann tatsächlich grenzenlos. So, und ich glaube, das wird sauspannend. Und auch da möchte ich eben nochmal die Thematik des Datenschutzes eingreifen. Wenn man ehrlich ist, dann ist es ganz häufig, dass halt noch Bildmaterial abgefilmt wird, dem Oberarzt im Background zugeschickt wird und sagt, schau mal bitte drauf. Und dann überlegt auch von der, ich sag jetzt mal WhatsApp-Bilder, ob er kommen muss oder nicht. Das ist jetzt juristisch nicht ganz so sauber. Wenn man eben solche Lösungen eben betrachtet, ist man dann tatsächlich grenzenlos und kann eben sagen, ich weiß nicht, Schockraum, der ist direkt live dabei auf dem Handy, schaut sich die Bilder an und sagt, alles klar, ich fahre jetzt los. So, und das ist eben die Grenzenlosigkeit, die jetzt eben passiert. Und da bin ich ehrlich, der Röko hat mich nicht so geflasht wie Wien. Also Wien war da schon 3 Schippen krasser. So, was jetzt nichts abwertend ist, weil man vergleicht jetzt Hühner mit Hennen. Aber dennoch glaube ich, wenn man in Wien einmal gewesen ist, wird man noch mehr in die Realität geholt und es wird gezeigt, was machbar ist oder was machbar wäre.
Ja, das glaube ich dir. Also ich war tatsächlich leider nicht in Wien, ich hatte keine Zeit. Für nächstes Jahr steht es aber schon fest im Kalender tatsächlich. Aber nochmal ein Satz zu dem Thema grenzenlos. Ja, absolut. Dann reden wir wirklich von Radiologie grenzenlos. Und es gibt ja heute schon das Problem, ganz viele Leute bräuchten eigentlich einen Ultraschall von der Schilddrüse. Die wenigsten machen das aber noch. Also auch die Nuklearmediziner beispielsweise. Das ist eine Schilddrüsensprechstunde. Es gibt welche, die machen das. Es gibt auch Nuklearmediziner, die da total spezialisiert drauf sind. Das Froh macht es aber nicht, weil du kriegst irgendwie, keine Ahnung, nur x Euro dafür. Und das ist halt wirklich wenig dafür, dass der Arzt am Patient sein muss. Und jetzt stell dir mal vor, du hast wirklich so diesen portablen Handy-Ultraschallkopf und der Patient kann sozusagen einmal im Jahr oder sowas einmal kurz den Ultraschall selber machen. Ähnliche Systeme gibt es ja heute schon in der Praxis, wo eine MFA den Ultraschall machen darf für die Schilddrüse. Und am Ende wird der Patient ja nur wissen, ey, habe ich einen Knoten, ist er größer geworden, ist er kleiner geworden, hat er sich nicht verändert oder was auch immer. Da geht es ja im ersten Step gar nicht um mehr. Und dem Patienten gibt es aber ganz schnell Sicherheit. Und wenn man das einfach mal so ein bisschen weiterspinnt, welche Möglichkeiten da auf uns zukommen, dann ist es wirklich grenzenlos. Und das ist schon ziemlich cool, aber ich glaube, vielen fehlt da auch noch so ein bisschen die Fantasie, wo das hingehen kann. Aber also es hat mich fasziniert total.
Ja, wobei jetzt auch in Wien haben die diese Lösung ja auch schon gezeigt. Nur in Deutschland halt noch, ist es noch nicht mal bewusst. So, und das finde ich eher faszinierend. Aber da will ich jetzt auch nochmal zu einer anderen Thematik überswitchen. Und zwar evaluieren, was ich brauche. Und zwar habe ich festgestellt, dass ganz schnell pauschalisiert wird, man sich aber noch gar nicht genauer hinterfragt hat, was brauche ich denn jetzt wirklich? Also ich weiß nicht, ich starte jetzt, habe ich ein Doppelmonitorsystem und wenn ich das habe, welche Hersteller sind jetzt überhaupt Doppelmonitor-compliant? Wenn ich auf Remote-Scanning und externe Anbieter gehe, ich weiß nicht, spreche von einer Randzeiterweiterung oder spreche von komplexen Untersuchungen. Zwei komplett andere Themenfelder. Und auch da gibt es dann unterschiedliche Anbieter, die das dann eben unterschiedlich spezifizieren. Will ich weiß nicht, eine Cloud-Lösung oder eine Server-Lösung und so weiter. Und ab dem Zeitpunkt, ja, ist das Ding auf einmal so facettenreich. Und dann kommt es eben, ja, es ist Plug and Play. Und dann denke ich mir wirklich, es ist doch gar nicht so einfach Plug and Play. Und wir scheitern daran, dass wir kommunizieren, es ist Plug and Play. Das ganze Change Management ignorieren wir. Was wir auf Injektor-Seite brauchen, ignorieren wir. Welche Prozesse, was es wirklich braucht, sondern das ist einfach so schade, weil man mit einem, ich hoffe mit diesem Podcast, das so einfach einmal evaluieren könnte. Also nur zum Spoilern, was wir jetzt vorhaben. Wir hatten überlegt, wie kann man das Hersteller neutral halten, ohne dass da jetzt zu viel Wichtung drin ist. Und wir wollen auf jeden Fall mit allen Herstellern sprechen, auch mit den Anwendern sprechen, ob es wirklich so ist. Und damit da eben keine Marktkonkurrenz oder sonst was auftritt, eben dann alle Folgen on Blog droppen, publizieren, dass es eben nicht heißt, ja, wir wollen jetzt Firma X supporten oder sonst was, sondern wir wollen sachlich, in Anführungszeichen auch wissenschaftlich an die Thematik gehen und eben drauf schauen, was brauchen wir denn jetzt wirklich und da dann eben auch eine Entscheidungshilfe eben bieten.
Ja, finde ich mega cool, die Idee, ehrlicherweise. Und nochmal einen Punkt zurück. Du sagtest gerade, häufig haben wir so dieses Thema, es wird so als Plug and Play verkauft. Richtig? Und das ist ja genau das, was ich vorhin auch damit meinte. Es reicht nicht, wir installieren diese Box, und dann funktioniert das schon alles. Nein, das ist sozusagen vielleicht der letzte Teil davon oder der vorletzte Teil. Viel, viel, viel wichtiger ist, bevor wir ins Thema Remote Scanning wirklich dann einsteigen, zu sagen, hey, was wollen wir? Du hast gerade angesprochen, haben wir einfache Untersuchungen, haben wir komplexe Untersuchungen, haben wir Randzeiten, whatever. Wichtiges Thema, hey, wollen wir irgendwie auch KM machen, dann brauchen wir Injektomaten, die das auch können, die das aus der Ferne sozusagen zulassen, gesteuert zu werden, die auch die Sicherheit gewährleisten, dass da keine Luft drin ist und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt, das ist also das Medizinische. Aber wir müssen auch den gesamten anderen Prozess anschauen, sozusagen von wie kommt, also wir hatten es vorhin schon, ja, wie kommt der Patient rein, wie läuft er durch die Praxis, wo zieht er sich um, wo wird die Nadel gelegt und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich dann schon etwas Größeres. Und natürlich ist mir schon klar, wir werden nicht immer auf der grünen Wiese eine neue Praxis nach irgendwie Remote Operation Standard quasi aufbauen können. Aber trotzdem ist es halt wichtig, dass wenn man sich entscheidet, in diesen Bereich zu gehen, dass man eben auch schaut, hey, kann ich irgendwie baulich vielleicht in der Praxis doch nochmal ein bisschen was anpassen, wenn ich sowieso ein neues Gerät bekomme. Ja, das ist ja für viele Praxen eben so ein Ding, wir stellen das Gerät rein und lassen alles andere gleich. Das wird bei Remote Operations oder Remote Scanning nicht funktionieren. Und das funktioniert ehrlicherweise ohne Remote Scanning auch nicht. Also ich kann nicht einfach nur ein Gerät austauschen und denken, ich lasse alles andere gleich, weil dann bleibt halt mein Praxis-Setup und mein Mindset halt so, wie die Praxis irgendwann mal aufgebaut wurde. Und im Zweifel war das irgendwann mal in den 90er oder 2000er, ja. Und die Inkleidekabinen zum MR sind halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Meter weg und der Patient muss jetzt mal 10 Meter durch einen Schaltraum oder sowas laufen. Das war damals State of the Art und ist halt heute total veraltet. Aber sicherlich in, weiß ich nicht, 95% der Praxen oder 98% der Praxen ist das halt immer noch so. Und von daher, ja, wir müssen das ganze Ding einfach übergreifend betrachten und wirklich schauen, an welchen Stellen können wir was verbessern, wo müssen wir was verbessern und welche Dinge limitieren uns vielleicht am Ende. Und wenn es die Inkleidekabinen sind, die uns limitieren und wir keine Chance haben, das zu verändern, okay, dann ist es so. Dann wissen wir, da ist ein potenzielles Bottleneck. Und dann müssen wir gucken, hey, wie können wir diesen Prozess in diesem Bereich aber möglichst smooth machen, dass wir mit einer Einschränkung trotzdem möglichst gut arbeiten können.
Und da, wo wir jetzt bei der Umkleidekabine sind, das ist eben die spannende Thematik. Also erstmal, wir nehmen einfach an, wir beschleunigen ein Knie-MRT von 15 Minuten auf, ich bin jetzt mal human und nett, auf 4,5 Minuten. So, was immer noch vieles im Verhältnis, was machbar wäre. So, und dann kommt eben die Standardaussage, ja, aber die Patienten sind ja gar nicht fit. sondern sage ich, ja richtig, und die Patienten müssen wir uns anschauen und eigentlich rezitiere ich dich jetzt gerade, entscheidend ist, welche Patienten jetzt da sind. Und jetzt kommen wir eben zurück zu der Anmeldung. Also A, wir müssen eben wissen, ich weiß nicht, ist die Patientin 90 und weiß überhaupt, wie ein Handy bedient werden muss. Aber viel interessanter wäre, wenn die Systeme so schlau sind und sagen, ich mache einen Haken bei, ich brauche Unterstützung beim Umkleiden und so weiter, mach den Haken, diese Person kommt automatisch in eine vergrößerte Umkleidekabine, wo alle Lagerungsmittel und Hilfsmittel da sind, dass diese Person dennoch ja menschlich human unterstützt werden kann, alles verfügbar hat und dementsprechend auch dennoch die, ja, die Wege kurz sind. So, also, ja. Das sind eben Prozesse, die müssen wir heutzutage vielleicht mitdenken. Das war in den 90ern unmöglich. So, und dann auch nochmal einen Schritt weiter, dann eben zu sagen, diese Person, da brauche ich dann doch 2 Minuten länger beim Lagern, voll bewusst MVZ-Setting. Und diese Person braucht dann eben doch 5 Minuten mehr Zeit und bekommt dann einen verlängerten Slot. So, also Dynamiken sind eben da. Und das zeigt auch nochmal, wie kontrovers die Thematik zwischen einem MVZ und einem Krankenhaus ist. In einem Krankenhaus ist das halt Standard, dass der Patient immobil ist. Da werde ich niemals darüber diskutieren müssen.
Absolut. Und genau deswegen habe ich schon auch gesagt, wir brauchen auch die Local Operator als gut ausgebildet. Denn bleiben wir mal bei dem Beispiel von Tante Erna, die 90 ist und halt sehr lange braucht, sich irgendwie, was weiß ich, die Schuhe auszuziehen. Dann ist heute häufig der Fall, Tante Erna steht halt im Kalender in der Position, Tante Erna ist jetzt dran. Natürlich wäre der nächste Patient schon da, weil in der Regel ist das so. Aber wir warten heute so lange, bis Tante Erna dann fertig ist. Und im Zweifel dauert es aber halt 10 Minuten. Das ist jetzt, und das weißt du besser als ich, gar kein Beispiel, was irgendwie total weird ist. Und das ist tatsächlich so. Es dauert manchmal 10 Minuten, bis die bereit sind. Und das Gerät steht dann halt einfach mal 10 Minuten leer. Das heißt, die Leute, die wir lokal vor Ort haben, die müssen auch einfach das Mindset haben und sehen, hey, pass auf, Tante Erna braucht. Ich gehe zu Tante Erna und sage, hey, Tante Erna, lass dir Zeit, du hast auch 12 Minuten, ja. Nimm dir alle Zeit der Welt, wir haben keinen Stress. Aber dafür kommt halt der Patient, der eigentlich nach Tante Erna ist, der wird vorgezogen, kommt direkt ins Gerät rein und vielleicht kann ich sogar 2 Untersuchungen in der Zeit machen, wo Tante Erna halt noch wartet. Das bedeutet aber halt auch eine völlige Veränderung in den Abläufen und wie du es gerade richtig gesagt hast, wir brauchen eine gewisse Dynamik darin und kein ganz starr so, wie der Kalender ist. Und wenn ich jetzt nur ein Gerät habe mit 2 Umkleidekabinen, dann ist mein Beispiel vielleicht tatsächlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Nichtsdestotrotz geht das trotzdem. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben 4 Umkleidekabinen und 2 Geräte. Ja, und heute wird halt quasi mit der Patientin auf das Gerät sozusagen gebucht und dann müssen wir halt in den Modus kommen, dass die Mitarbeitenden auch einfach sehen, hey, pass auf, in Gerät 1, da kommt jetzt eigentlich Tante Erna rein, die braucht aber noch. Deswegen nehme ich den Patient, der irgendwie nach ihr steht, den schiebe ich schon mal rein und Tante Erna kommt dann halt in Gerät 2, weil das dann den nächsten freien Slot sozusagen hat, ja. Also das Ganze muss halt, glaube ich, auch viel, viel dynamischer betrachtet werden. Und ich glaube, da, ja, scheitert es teilweise auch noch so ein bisschen dran, weil man halt immer in so festgefahrenen Strukturen arbeitet, weil das hat man in den 90er schon so gemacht, in den 2000er, in den 2010er Jahren so gemacht. Aber jetzt sind wir halt in 2026 und jetzt sind Dinge halt auch anders. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal am Anfang einfach so eingefahrene Strukturen und Prozesse auch mal zu hinterfragen und aufzubrechen. Und dann sind wir beim Thema Change Management. Das wird allesamt nicht von heute auf morgen gehen. Das wird eine ganze Weile dauern und es wird Fälle geben, da fallen wir wieder in alte Muster zurück. Das gehört zum Change Management dazu, aber wir müssen halt dafür Sorge tragen, dass wir trotzdem den Change vorantreiben und nicht sozusagen, wir fallen zurück und dann machen wir es halt so wie früher, weil das ist angenehmer oder einfacher oder was auch immer. Nee, wir müssen uns schon auch mal so ein bisschen auf die Neuzeit ausrichten. Und das kann auch mal wehtun, aber das gehört halt dazu.
Absolut. Ich glaube, dieses Change Management ist essentiell und wir werden halt nicht dran vorbeikommen. Wir dürfen es halt nur nicht verpassen. Es funktioniert halt einfach nicht, genau, zu sagen, das haben wir jetzt auch schon 2-mal genannt, wir stellen das Ding hin und sagen, macht mal. So, sondern die neuen Geräte haben so viele Facetten, dass genauso wie verwerflich es ist, wir kaufen High-End-CT und die Mitarbeiter können das Gerät halt nur zu 20% bedienen und 80% ist halt wirklich geiler Scheiß, den man nicht benutzt. So, und viel cooler wäre es eben zu sagen, wir schaffen es, die Mitarbeiter so fortzubilden, dass die tatsächlich 80% des geilen Scheißes bedienen. Und ja, wir dadurch eben tatsächlich eben diese Steigerung haben. Und ich glaube, das ist eben diese Wende, wo wir hinkommen müssen. Und das eben zu sagen, wir geben dem Ganzen jetzt einen Raum und Zeit zu entwickeln. So, und auch da, wenn man eben schaut, Veränderungen dauern so 55 bis 65 Tage, dann sieht man, das ist jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ein dynamisches Feld, wo immer wieder es heißen wird, oh, das war doch nicht so gut, das müssen wir anders machen. Hier ist, genau. Ich weiß nicht, es sind die baulichen Bedingungen vielleicht doch ganz anders. Und auf einmal ist es eben ganz, ganz flexibel und dynamisch. Und dann kommen die Hersteller, die auch nochmal Dynamik da einbringen, die sich auch weiterentwickeln, die Upgrades fahren, die auch dann eben sehen, die Veränderungen entstehen jetzt gerade, nachziehen. Und ab dem Zeitpunkt macht es eben wirklich Spaß, wenn man offen für Veränderungen ist.
Ja, genau. Genau so ist es.
Ja, jetzt haben wir hier einen Schweigen, Philipp.
Ja, es ist weniger ein Schweigen. Es ist einfach, ich glaube, wir haben einfach gerade dieses Momentum. Weißt du, wir sind in einer Situation, wo alle so über das Gesundheitswesen sprechen. Jetzt nicht nur wir in unserer Radiologie- und Nuklearmedizin-Bubble, sondern ja letztendlich ganz Deutschland. Ja, wir haben die Gesundheitspolitik, die mit großen Einsparungen ums Eck kommt. Wir haben die Leute, die das zukünftig vielleicht tatsächlich spüren, dass es Veränderungen gibt. Und deswegen glaube ich, wir haben gerade ein Momentum, wo wir Dinge verändern müssen. Und ich kann einfach nur dafür plädieren, auch wenn es jetzt schon wieder wie so ein Abschlussplädoyer klingt, hey, wir müssen das Momentum nutzen und wir müssen einfach sehen, die Welt dreht sich weiter, das Gesundheitswesen entwickelt sich, so statisch das in der Vergangenheit auch war. So dynamisch war die Radiologie aber trotzdem schon immer. Ja. Es gab immer wieder irgendwelche Innovationen, die Geräte einfach besser gemacht haben, bessere Qualität, die sie schneller gemacht haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich an so einem Punkt angelangt, wo die Innovation einfach so schnell und so stark ist. Wir hatten es vorhin von United Imaging, die wirklich was ganz Neues mit reinbringt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die anderen Hersteller da auch nachziehen. Aber spätestens jetzt kommt dann eben auch der Moment, wo wir sagen, hey, es reicht nicht, einfach nur das Gerät auszutauschen und wir machen einfach so weiter wie bisher. Also kann man alles machen, aber dann werden die Effekte halt einfach verpuffen. Jetzt ist der Moment, wo wir sagen, wir tauschen ein Gerät aus, wir belassen es aber nicht dabei, sondern wir schauen, wie können wir unsere Praxis dann eben zukunftsorientiert aufstellen? Wie können wir die Technologien, die wir heute haben, auch wirklich sinnvoll nutzen? Du hattest ja das Beispiel am CT mit diesem 20%, 80%. Also genau, das Ziel muss ja sein, wir müssen 80% von dem fancy Shit, was diese Geräte können, müssen wir ja auch nutzen. Ja, also wenn wir jetzt die geilsten Teile da haben, die aber nicht nutzen können, weil wir das Wissen nicht haben oder was auch immer, die Ressourcen am Ende nicht haben, dann bringt es uns nichts. Dann müssen wir das auch nicht kaufen. Dann ist es natürlich einfach nur rausgeworfenes Geld. Und wenn wir aber sagen, hey, wir wollen modern werden, wir wollen auch irgendwie eine coole Praxis sein, wo Leute auch gerne arbeiten, ja, dann müssen wir halt auch einfach Geld da rein investieren, in unsere Mitarbeitenden, in unsere Prozesse, in unsere, ja, letztendlich in unsere gesamte Praxisstrategie. Und die ist halt nicht nur ein Jahr, sondern die sind, keine Ahnung, 10 Jahre, 20 Jahre. Und das muss kontinuierlich verbessert werden und angepasst werden. Und da sind wir jetzt gerade.
Aber wir sind jetzt eben gerade in diesem Trouble, weil jetzt eben gerade alles passiert und wir das eben wieder zusammenpuzzeln. Und es wird super, super spannend, was jetzt passiert und wie die ganzen Keyplayer agieren. Ich wurde jetzt zum Kongress eingeladen. Das Spannende ist, dass die auch genau das zum Thema haben. Wir wollen die ganzen Keyplayer vernetzen, dass sie gemeinsam die Medizin auf Industrieebene verknüpfen und wir eben nicht über 100 Insellösungen haben, die nicht miteinander sprechen. Und da ab diesem Zeitpunkt sind wir ja schon deutlich weiter wie vor 10 Jahren. So, und ich bin einfach nur neugierig, wie das Momentum jetzt aufbaut, wie sich die Radiologie verändern wird. Sie wird sich verändern, davon bin ich überzeugt. Einfach, wir kommen da nicht mehr dran vorbei, ein Gerät zu kaufen, was ein Knie in 8 Minuten fährt. Das ist eine Utopie. Ich glaube, das will auch kein Radiologe mehr. Und ja, da könnte man auch wieder von vorne starten oder das Thema beenden. Und dementsprechend, Philipp, vielen Dank für deinen Einblick und für die neue Folge von Remote Ready. Ich bin davon überzeugt, wir haben einige Punkte angesprochen, die kontrovers sind, die man heiß diskutieren kann. Ich würde mich freuen, dass er mit uns gemeinsam über die Themen diskutiert oder ja auch das kommentiert im Podcast. Macht das gerne, wir freuen uns und nehmen das gerne in den nächsten Folgen auf. Dementsprechend, Philipp, bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.